5, 4, 3, 2, 1, 0.
Mission out of control. Der Podcast des Evangelisch-Lutherischen Missionswerks in Niedersachsen. Mit Dirk Freudenthal und Holger Trocher.
Und ich sag's auch heute. Folge 18. Was sagst du?
Folge 18. War das jetzt richtig oder hast du wieder Einwände?
Nee, du hast seit dem letzten Mal ziemlich gelernt und hast gemerkt, ich sag das immer dreimal. Und jetzt könnte ich es aber viermal sagen. Folge 18.
Nee, ich bleib bei dreimal. Was soll das?
Ja, hier ist Mission Out of Control. Wir sind Dirk Freudenthal.
Und Holger Trocher.
Wo gehst du da eigentlich hin? Du verkriechst dich da unterm Tisch.
Na, ich habe mir da Notizen gemacht. Ich hoffe, dass ich die auch lesen kann gleich.
Na, die würde ich ja mal hochholen, dann kannst du nämlich nachher was lesen.
Ja, mal gucken, dann stöhne ich nicht so dabei, ne?
Mission Out of Control, eine neue Folge. Wir haben es euch beim letzten Mal gesagt, es geht ums Thema Freiwillige im Ausland, Freiwillige vom Elm. Wir werden uns mit vier Leuten gleich unterhalten. Und die werden sich jetzt erstmal persönlich kurz vorstellen, wo sie waren und was sie dort so gemacht haben und was ihnen im Hirn geblieben ist, was so das Bewegendste war.
Jetzt bist du dran.
Ja, hallo, mein Name ist Tim. Ich war ein Jahr in Argentinien in einem Freiwilligendienst tätig, in dem ich mit Kindern und Jugendlichen einmal im Alter von 6 bis 9 und 11 bis 14 Jahren zu tun hatte. Hab in der Küstenstadt Mar del Plata gelebt, was sich noch in der Provinz Buenos Aires, circa 5 Stunden Autofahrt südlich von der Hauptstadt entfernt, befindet. Und meine Tätigkeiten waren Essensausgabe, pädagogische Betreuung und Begleitung der Kinder, Aufsicht, Aktivitäten, wie gesagt, begleiten und Workshops selbst organisieren und einfach eine helfende Hand zu sein.
Ja, ich bin Luisa Stöckmann. Ich war in Südafrika in Pietermaritzburg, also in der Provinz KwaZulu-Natal. Und ich habe in der Kenosis Community gearbeitet. Und ich habe morgens, also von 8:30 bis 13:00, habe ich im Kindergarten gearbeitet und habe dann nachmittags noch in einem Resource Center gearbeitet, also in einer Hausaufgabenbetreuung. Und genau, da haben wir 4 Kinder gehabt, 4 Geschwister, die wir intensiv betreut haben. Und genau, und was der bewegendste Moment für mich war, ist auf jeden Fall, was die Kinder aus dem Township für eine Lebensfreude mit in den Kindergarten bringen.
Ja, ich bin Niklas, ich bin 20 Jahre alt und ich war in Paraguay, in Asunción. Und Asunción war für mich schon etwas interessant von der Struktur, von der Stadt her. Und ich habe mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, die auf der Straße verkauft haben. Wir haben auch Spiele durchgeführt, wir haben ein paar Aktivitäten mit denen geplant. Vor allem samstags war immer der coolste Tag, weil wir dann auf den Fußballplatz gegangen sind und mit den Kids dann Fußball gespielt haben. Und es hat einfach sehr viel Spaß gemacht und die Kinder waren einfach so lieb. Also die haben einem wirklich so viel Liebe entgegengebracht und es war mit einer der schönsten Dinge, mit Kindern zu arbeiten, auch wenn es manchmal anstrengend ist, aber man hat sich da irgendwie durchgerungen und es hat einfach so viel Spaß gemacht.
Ich bin Micha, ich war 2 Jahre in Lusaka in Sambia, das ist die Hauptstadt Sambias, und da war ich etwas außerhalb in Bauleni, einem Compound, also anderswo würde man Ghetto sagen. Meine Organisation hieß auch In and Out of the Ghetto und da war ich in erster Linie für die Computerkurse in unserem Computerraum zuständig, habe die erstellt, geleitet und durchgeführt natürlich. Ich war aber auch für alles andere zuständig, was irgendwie mit Computern zu tun hatte und wurde auch für andere Projekte zur Rate gezogen und durfte damit helfen. Der coolste Moment war für mich, ich habe ja 2 Jahre gemacht und jetzt vor allem auch so rückblickend zu sehen, ich habe auch das 2. Jahr, wo ich dann alleine gewohnt und gearbeitet habe, also alleine als Deutscher, habe ich das gut geschafft und da bin ich sehr, sehr stolz auf mich.
Das Interview.
Das Interview. Das Interview läuft heute ein bisschen anders. Wir sind ja zu 6 4 Interviewpartner, deshalb gibt es zu jedem Einzelnen ein kurzes Interview. Wir werden kurz darüber reden, was ihr da so einzeln erlebt habt. Ene mene mu, raus bist du, Luisa. Bei dir sind wir hängen geblieben. Du bist die Erste. Wo warst du?
Ich war in der Canosus-Community in Pietermaritzburg in der Provinz KwaZulu-Natal.
Da ist ja der Name schon schwierig auszusprechen, Mensch.
Ja, etwas, aber mit der Zeit funktioniert das ganz gut.
Wie bist du da hingekommen? Hast du dir das bewusst ausgesucht oder wurde dir das zugeteilt?
Nein, das Projekt wurde mir zugeteilt. Also für mich war von Anfang an klar, dass ich auf jeden Fall nach Südafrika gehen möchte. Und genau, dann war ich ja auf dem Bewerbungswochenende hier in Hermannsburg tatsächlich auch. Und genau, dann hatten wir einzelne Stellen, konnten wir uns angucken. Und genau, dann hatte ich eigentlich erst ein Projekt in Dörm, was mir ganz gut gefallen hatte. Und genau, aber letztendlich wurde es dann Canosus Community in Pietermaritzburg. Und es war auch die beste Entscheidung tatsächlich. Also ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Es war ein sehr tolles Projekt. Ich hatte sehr tolle Kollegen, Mitbewohner und auch unsere Einsatzstellenleiter waren einfach wie die zweite Familie für mich. Und ja, genau.
Wie bist du denn überhaupt drauf gekommen, ja, ins Ausland zu gehen, in den Freiwilligendienst?
Ja, also ich habe eine Ausbildung gemacht als medizinische Fachangestellte beim Kinderarzt in Celle. Und so ein halbes Jahr vor meiner Prüfung war so ein bisschen, nee, es war eigentlich ein Jahr vor meiner Prüfung, vor meiner Abschlussprüfung, war so ein bisschen die Frage, okay, Luisa, du hast jetzt die Möglichkeit, jetzt ins Ausland zu gehen nach meiner Abschlussprüfung, sonst machst du es gar nicht. Und für mich war klar, ich will auf jeden Fall nicht nach Australien gehen oder nach Neuseeland, wo jeder zweite Deutsche so ungefähr hingeht. Und ich wollte irgendwas Sinnvolles tun. Und dann bin ich über Weltwärts, habe ich mir deine ganzen Programme angeguckt und dann habe ich gesehen, Elm. Oh, und dann dachte ich so, das ist gar nicht so weit weg von mir, weil ich aus Eschede komme. Und genau, und dann habe ich die ganzen Projekte gesehen und habe auch gesehen, was das Elm alles macht, also wie das Elm einen unterstützt. Und das hat mich echt total angesprochen. Und ja, und dann habe ich mich ganz schnell beworben. Ich war auch tatsächlich eine der Ersten, die sich beworben hatte. Und ja, und habe dann alle Bewerbungsverfahren mitgenommen, habe noch ein Online-Seminar mitgemacht und genau.
Südafrika ist ja, glaube ich, kein ganz so einfaches Land für Frauen, für alleinreisende Frauen.
Ja, das stimmt. Also wir haben etwas außerhalb von Pietermaritzburg gewohnt und ich durfte mich nie alleine draußen bewegen, solange der Zuckerrohr sehr hoch war. Und ich durfte mich immer nur mit meinem Mitbewohner zu zweit draußen, also außerhalb der Tore bewegen. Also wenn es jetzt irgendwie um Spazieren ging oder um Laufen ging. Und sobald das Zuckerrohr aber geerntet war, durfte ich auch alleine spazieren gehen und laufen gehen, weil man dann relativ guten Überblick hatte, dass da jetzt niemand im Zuckerrohr steht und dich irgendwie da reinzieht und sonst irgendwas passiert. Aber ich hatte eigentlich zu keinem Zeitpunkt Angst gehabt in Südafrika. Ich habe wirklich nur sehr gute Erlebnisse gehabt. Ich habe, wenn wir zum Beispiel in Pietermaritzburg in der Stadt mal unterwegs waren abends, dann haben die Securities immer gesagt, okay, du wartest, bis der Uber hier ist, dann bringen wir dich bis zum Uber, dann setzt du dich rein und dann fährt er erst los. Also ich stand nirgendwo alleine auf der Straße. Es haben immer also alle Leute einen Überblick gehabt und ja, das hat mir schon viel Sicherheit gegeben. Ich wusste natürlich, wo ich mich nicht alleine nachts bewegen darf. Das habe ich auch nie gemacht und ich glaube, sonst wären meine Eltern durchgedreht hier in Deutschland und das wollte ich natürlich nicht und ja, genau.
Was ist dir so absolut in Erinnerung geblieben aus Südafrika, wo du sagst, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen?
Wir waren im Sommer, waren wir in Johannesburg und wir haben auf eine Mitfreiwillige an der Parkstation gewartet und haben das Auto da abgestellt. Und dann meinte unsere anderen Freiwilligen, meinten dann so, ja, lass uns doch hier nochmal eine Runde um den Block gehen. Und es war in Hillbrow in Johannesburg. Und Hillbrow ist ein sehr gefährliches Viertel in Johannesburg. Und da meinte ich, weil ich war die Älteste und ich meinte so, oh nee, das kann ich mir nicht zu, also das traue ich mir jetzt hier nicht zu und sowas. Und dann meinten so, doch, komm, wir gehen als Gruppe und so. Naja, dann haben wir unser ganzes Geld, unser Handy, haben wir Schmuck, haben wir alles im Auto gelassen. Der Parkplatz war auch bewacht. Dann hatten wir eigentlich ein ganz gutes Gefühl dabei auch. Und ja, und dann sind wir eine Runde um den Block gegangen und es kamen auch ganz viele Leute gleich zu uns. Was macht ihr hier? Das ist viel zu gefährlich für euch und sowas. Und dann habe ich ein Kind am Straßenrand gesehen. Das war nicht mal ein Jahr alt. Das konnte gerade also es konnte auch nicht wirklich sitzen. Und dann hatte das so ein Ball aus ganz viele Plastiktüten wurde gebastelt und spielte die ganze Zeit am Straßenrand damit. Und das ist mir in den Kopf geblieben, weil es saß da auch nur in der Pampers. Und das ist für mich, also das Bild werde ich niemals vergessen. Und da denke ich mir immer, wir haben es hier so gut in Deutschland. Und werde ich einfach niemals vergessen.
Wie ist denn das überhaupt? Du bist doch nicht so lange wieder da, wenn man zurückkommt plötzlich aus Südafrika nach Deutschland. Wie fühlt sich das an?
Einerseits fühlt sich das wirklich gut an, wieder die ganze Familie um sich herum zu haben und auch die Freunde. Aber einerseits auch komisch. Es ist ein komisches Gefühl wieder, weil man hat ein Jahr halt so sein Leben gefühlt, wie man das wollte und alles. Und nie hat irgendjemand reingeredet oder sonst irgendwas. Und hier in Deutschland haben schon viele Leute einfach irgendwelche Meinungen zu deinem Leben.
Letzte Frage, Luisa. Würdest du sagen, du bist in diesem Jahr alleine in Südafrika erwachsen geworden?
Definitiv. Also ich bin auf jeden Fall nochmal einen Schritt weiter gekommen. Ich bin nochmal ein Stück selbstbewusster geworden, bin offener für andere Kulturen, offener für Menschen. Also mir fällt es leichter, auf Menschen zuzugehen. Und genau, das ist so, das war für mich auch der größte Punkt. Und auch mein Englisch hat sich viel, viel, viel besser entwickelt. Und das war auch eines meiner größten Ziele, also mein Selbstbewusstsein offen auf andere Menschen zuzugehen und mein Englisch zu verbessern.
Mission Out of Control, der Podcast für Glaubende, Suchende und alle dazwischen.
Micha, dann mache ich bei dir weiter. Du warst in Sambia, hast du erzählt, und du bist 24 Monate im Ausland gewesen, eigentlich ein Novum, etwas ganz Neues für das ELM. Kannst du mir erzählen, wie das ist, 24 Monate von zu Hause weg zu sein?
Es waren nicht ganz 24 Monate, es waren tatsächlich nur 23 und geplant waren auch eigentlich nur 12. Also nach einer gewissen, also als es dann gegen Ende zuging, war es für uns natürlich auch interessant, wird jemand uns ersetzen in unserer Stelle? Wir waren da zu zweit. Und dann hieß es leider, die zwei Jungs, die da hinkommen sollten, sind abgesprungen. Und es hat sich auch nicht mehr etwas getan, dass jemand anderes die hätte ersetzen können. Und da für mich einfach klar war, ich weiß noch gar nicht so genau, was ich in Deutschland denn machen will. Und ich das zufällig mitbekommen hatte, dass weltweit theoretisch 2 Jahre lang gehen kann, habe ich einfach mal nachgefragt. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass das dann möglich gemacht wurde und ich jetzt 23 so wunderbare Monate in Sambia verbringen durfte. Ich hatte das große Privileg, sonst wäre das auch mit meiner Familie echt schwierig geworden, weil die waren natürlich auf diese lange Zeit nicht eingestellt, dass ich zwischendrin einmal für knapp 3 Wochen in Deutschland war.
Wieso fiel dir das so einfach zu sagen, ich mache einfach, verlängere das, den Aufenthalt dort?
Einfach ist es mir definitiv nicht gefallen. Es war natürlich was ganz Überraschendes für mich, dass überhaupt die Möglichkeit da war und dann alle im Umfeld natürlich auch. Niemand hat damit gerechnet. Aber was es mir dann tatsächlich einfach gemacht hat, war, dass es mir wirklich gut gefallen hat. Sambia und besonders mein ganzes Umfeld hat mich sehr, sehr gut aufgenommen. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Mir hat meine Arbeit Spaß gemacht. Und ich dachte, in der kommenden Zeit kann ich ja noch so viel mehr, würde mir noch so viel besser tun. Ich kann noch mal so viel mehr machen, noch mal so viel mehr Einblicke in die Kultur bekommen, dass es dann letztendlich keine allzu schwere Entscheidung dann doch war.
Am Anfang bestand ein Beschluss oder ein Entschluss von dir, ins Ausland zu gehen. Kannst du noch mal zurückblicken und sagen, wie das war, kurz bevor du ausgereist bist oder dich entschieden hast, das zu tun, was du da gedacht hast, was du da gefühlt hast?
Es war eine riesige Vorfreude und Neugier für mich. Natürlich war es ein bittersüßer Abschied. Man lässt sehr viel hinter sich. Aber am Ende des Tages wollte ich nach 12 Jahren Schule einfach raus, was Neues sehen und die Welt entdecken. Und dass das Ganze dann natürlich über sowas Ehrenamtliches möglich war, dass ich nicht einfach nur irgendwo hingehe als Tourist, sondern tatsächlich auch meinen Teil irgendwo zurückgeben kann, das war für mich einfach toll und ich habe mich wirklich gefreut.
Kannst du uns mal mit hineinnehmen? Das ist ja sicherlich ein Prozess, auszureisen und dann anzukommen und dann die erste Zeit zu erleben. Nimm uns einfach mal mit. Was passiert da in einem?
Als wir angekommen sind, waren wir alle natürlich so gespannt. Das Adrenalin war groß. Aber man war natürlich erstmal K.O. vom Flug und deswegen war es auch erstmal gut. Eine Woche hatten wir dann quasi auch nochmal ein kurzes Seminar, um uns so ein bisschen an die Landesgegebenheiten darauf vorzubereiten. Wir haben auch schon einige Einblicke bekommen. Und dann nach der Woche wurden wir von unserem Projektleiter quasi abgeholt. Und das war dann auch gar nicht so weit entfernt von der Unterkunft, wo wir für dieses Seminar gewesen sind. Und ich weiß noch, wie wir hinten in diesem Bus saßen. Und dann fahren wir auf Bauleni, wo ich gewohnt und gearbeitet habe, dann zu. Wie gesagt, komplett neu für mich. So, es ist eine ungeplante Siedlung. Das heißt, es gibt jetzt, die Straßen sind zum Glück bei uns geteert und so. Aber viele, viele kleine Läden um mich herum, Verkaufsstände an der Straße. Und ich komme da an, alles komplett neu für mich. Und dann die ersten zwei Wochen waren wir auch da dann nochmal im Haus meines Projektleiters oder im Nebenhaus, um uns da ein bisschen einleben zu können. Und der Weg da zwischendurch, jetzt kenne ich den Weg ja immer noch und weiß, so lang war der gar nicht, aber ich bin mit meinen zwei Riesenkoffern da durchspaziert. Und also spazieren war es definitiv nicht, weil die waren sehr schwer. Und um mich herum alles neu, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Und es war echt überfordernd im ersten Moment. Auch die ersten Wochen war ich konstant reizüberflutet, aber ich bin da mit so einer Vorfreude und Neugier reingegangen, dass es dann gar nicht negativ war, sondern einfach alles super spannend. So in den ersten Monaten war einfach jeder Tag ein Abenteuer für sich.
Und als du wieder ausreisen musste jetzt, was hast du da gefühlt?
Das war schwer zu greifen dann, dass dieses Leben, was ich dann ja für knapp zwei Jahre hatte, dass ich das so mehr oder weniger endgültig hinter mir lassen werde, mit dem Lebensgefühl, was ich so wertschätze und den ganzen Leuten, die man kennengelernt hat, die ganzen Routinen, die man entwickelt hat, die sind jetzt einfach weg. Und hier finde ich wenig, was mich da dran erinnert, wenig, was ich hier nochmal jetzt nochmal in Deutschland erleben könnte.
Andere Freiwillige haben mir mal erzählt, dass sie manchmal sehr schnell wieder zurückgefahren sind in das Land, wo sie gewesen sind, weil sie das Gefühl hatten, nicht richtig Abschied nehmen zu können. Geht dir das ähnlich?
Auch bei mir war der Abschied dann letztendlich, hat er sich Hals über Kopf angefühlt, war alles sehr stressig. Aber das will ich nicht tun, weil ich glaube, sonst fällt es mir noch sehr viel schwerer loszulassen. Und jetzt ist ein neuer Lebensabschnitt für mich und auf den will ich mich voll einlassen und will nicht an Vergangenem irgendwie hängen bleiben.
Wenn du anderen jungen Leuten einen Tipp geben wolltest für den Dienst im Ausland oder ins Ausland zu gehen, was würdest du ihnen mitgeben, was würdest du ihnen raten?
Ohne Erwartungen reingehen, komplett offen für alles sein, alles mitnehmen, was irgendwie möglich ist und einfach mit den Menschen reden, ins Gespräch kommen.
Zwei glorreiche Typen, ein Podcast. Dirk Freudenthal und Holger Trocher.
Tim, dir scheint es gut gefallen zu haben, da wo du hingefahren bist, denn du hast das Trikot der argentinischen Nationalmannschaft immer noch an.
Ja, das ist natürlich auch ein Grund, aber ich sag mal so, wenn man in Argentinien ist, dann fährt man auch nicht ohne Trikot heim.
Du bist also Fußballfan?
Auf jeden Fall, ja.
Dann hast du das richtige Land getroffen wahrscheinlich, oder?
Das war auch ein Grund, warum ich mich für Argentinien entschieden habe. Ja, ich bin ein sehr großer Fußballfan.
Hat dich das da überall auch ein Stück weit begleitet, die Fußballleidenschaft der Argentinier?
Ja, total. Auch es hat mich auch nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht, wie man Fußball fühlen kann oder verfolgen kann. Also es war sehr beeindruckend.
Du hast da auch selber gespielt, nehme ich an.
Ich habe selber mal gespielt. Ich war nicht der Beste, gebe ich offen zu. Ich habe im Tor angefangen, da war ich am besten. Das Toreschießen hat nicht immer so geklappt, deswegen, es war auch ein Grund, dass ich irgendwann mal aufgehört habe. Leider, im Nachhinein bereue ich es. Und ich habe mir auch stark vorgenommen, wenn ich dann in Argentinien bin, muss ich irgendwie den Ball kicken können, egal ob das Training ist oder einfach nur mit anderen Menschen sich zusammentun und einfach ein bisschen Spaß haben. Hat dann am Ende auch geklappt, Gott sei Dank.
Da muss man ja wahrscheinlich ganz gut Spanisch sprechen, wenn man 40 mit ganz vielen Argentiniern zusammen Fußball spielt, oder?
Und wenn man mit Argentinern zusammen Fußball spielt, muss man nicht nur gut Spanisch sprechen können, man muss auch tatsächlich ein paar Schimpfwörter können.
Und du hast du vorher schon Spanisch gekonnt oder hast du es da gelernt?
Ich habe schon in der Schule gelernt. Ich hatte es 3 Jahre gehabt, spätbeginnend. Jedoch war es so, dass ich in der Schule das Spanisch beigebracht bekommen habe, was man in Spanien spricht. Das ist in Argentinien nochmal ein bisschen anders. Das nennt man Castellano dort. Und das ist nochmal ein bisschen eine andere Nummer gewesen, vor allem wie man es auf der Straße spricht. Aber es hat geklappt und am Ende spreche ich argentinisches Spanisch. Ich bin gebürtiger Frankfurter, lebt schon seit 17 Jahren aber, oder 16, weil ich war ja ein Jahr jetzt weg, im Frankenland in Nürnberg.
Da kam der Franke nach Argentinien. Was hat er da alles getan?
Der Franke kam nach Argentinien, ja. Er hat dort mit dem Ziel persönlichen Selbstentwicklung gestartet. Also mir war es auf jeden Fall sehr wichtig, auch nach der Schule rauszugehen, weil ich wollte schon, also ich bin schon immer gerne weg gewesen, auch ein bisschen weiter weg. Irgendwann habe ich jedoch für mich schon auch als Kind sehr früh die Entscheidung getroffen. Ich muss mal in Südamerika sein oder in Lateinamerika und nicht nur als Tourist. Das ist ein Kontinent, den man leben muss. Und deswegen war auch meine ursprüngliche Entscheidung oder mein ursprünglicher Wunsch war eigentlich Brasilien. Jedoch ist es so, Brasilien, das einzige Land Südamerikas, wo man Portugiesisch spricht, habe ich leider nie gelernt. Und im Endeffekt habe ich mich dann dazu entschieden, ich muss in ein spanischsprachiges Land, um einfach meine Spanischkenntnisse auf ein fließendes Niveau ausbauen zu können, daran weiterzuarbeiten, mich auf Spanisch zu konzentrieren, bringt einen ja auch viel weiter immer in der großen, weiten Welt. Ist ja eine sehr verbreitete Weltsprache. Und bin im Endeffekt dann auch wegen der Fußballkultur in Argentinien gelandet und nicht in Brasilien, wie ich es ursprünglich wollte. Aber ich bereue es nicht.
Wie sind die Menschen in Argentinien? Hast du Freunde gefunden?
Ja, ich habe Freunde gefunden. Unter anderem auch deshalb, weil die Menschen dort extrem offen sind und sehr zugänglich. Vielleicht kennen wir das nicht ganz so aus der deutschen Gesellschaft, aber es müsste eigentlich einer offenen Persönlichkeit nicht gerade schwerfallen, Kontakte dort zu knüpfen. Weil vor allem, wenn man auffällt, wenn man so wie ich ein bisschen größer ist und so und man offensichtlich sieht, dass ich aus einem anderen Land komme, dann sind die Leute auch super neugierig. Und wenn man einfach ein bisschen eine Bereitschaft mitbringt, offen zu sein und mit Leuten zu sprechen, dann findet man auch schnell Anschluss dort.
Nun hast doch du ja eigentlich Dienst dort getan, also auch richtig gearbeitet. Wie war es beim Arbeiten in Argentinien?
Es war natürlich auch erstmal gewöhnungsbedürftig. Ich habe noch nie richtig, klar, ich habe mal geminijobbt, aber ich habe noch nie so quasi eine richtige Arbeitswoche gehabt, ohne nebenbei Schule zu haben. Und das gleich in einem anderen Land so weit weg, das war schon mal das Erste, was super anders ist in. Aber auch einfach mit Kindern zu arbeiten, dann noch auf einer anderen Sprache oder von einer anderen Sprache umgeben zu sein. Kinder, die ständig was fragen wollen und man erstmal nichts versteht, war erstmal eine Herausforderung.
Nun werden viele Leute die Klischeevorstellung haben, Argentinien ist ein ganz warmes Land, aber das ist ja überhaupt gar nicht wahr. Es gibt ja auch ganz kalte Gegenden in Argentinien, ne?
Absolut. Der Großteil, würde ich sogar sagen, die patagonische Steppe, es ist super kalt. Belegt einen ziemlich großen Teil des Landes. Je südlicher man geht, desto kälter wird's. Und es ist auf jeden Fall nicht so warm wie in Brasilien, weil es ja weiter vom Äquator auch weg ist. Und da, wo ich gelebt habe, in Mar del Plata, an der Küste, an der Atlantikküste, ist es natürlich auch sehr wild, immer sehr windig und oft auch, teilweise hattest du alle Jahreszeiten am Tag. Es hat nur nicht immer geschneit, aber es hat sehr viel geregnet. Ich bin in Winterjacke teilweise ins Projekt gefahren, früh morgens. Dann kam die Mittagssonne, es war so warm, dann war ich auf einmal im T-Shirt draußen und bin im T-Shirt auch heimgefahren mit Winterjacke und Pullover. Dann wollte ich noch meinen Abendspaziergang machen oder abends einkaufen und bin wieder in der Winterjacke gesteckt. Also es ist sehr wechselhaft auch von den Temperaturen.
Hast du das alles vorher gewusst? Hast du dich da intensiv mit beschäftigt oder bist du da eher so reingestürzt?
Tatsächlich nicht. Außerdem war auch mein Wunsch, dass ich eigentlich in ein warmes Land will. Und Mar del Plata war auch ursprünglich gar nicht so geplant. Muss ich jetzt auch mal dazu sagen, dass ich dachte, Mar del Plata wäre ein Teil der Hauptstadt Buenos Aires an der Küste oder am Meer. Und als ich mich dann beworben habe und mich für das Projekt Mar del Plata entschieden habe, habe ich irgendwann auf der Karte gesehen, dass es ziemlich weit unten liegt. Es gehört zwar zur Provinz Buenos Aires, aber nicht zur Hauptstadt. Und wie gesagt, da war das Wetter noch mal ein bisschen anders, viel regnerischer, ein bisschen kälter, weil es auch einfach immer so windig war. Ich habe es nicht vorher gewusst, wie das Wetter dort wird, aber ich hatte die Möglichkeit davor, in Kontakt mit meinen Vorfreiwilligen zu treten, die mir auch ein paar Ratschläge gegeben haben, dass ich auf jeden Fall eine Winterjacke dabei haben sollte. Und ich war sehr froh drüber.
Nun ist ja so ein freiwilliges Jahr im Ausland keine leichte Sache, sich dafür zu entscheiden und das dann auch wirklich ein Jahr durchzuziehen. Da hat man wahrscheinlich zwischendurch immer so ein bisschen Heimweh. Und wie war es bei dir?
Ich dachte ursprünglich, dass ich gar kein Heimweh haben werde, weil ich immer sehr gern weg bin von daheim, weil ich so ein kleiner Abenteurer bin. Aber tatsächlich bin auch ich an meine Grenzen gekommen, vor allem als ich auch das erste Mal wirklich krank war. Ich sage das ganz offen und ehrlich, es ist nicht einfach, alleine so weit weg im Bett zu liegen.
Würdest du denn trotz dieser Erfahrung anderen Leuten empfehlen, macht so ein Jahr, das ist wichtig zum Erwachsenwerden, zum Reifen, weiß ich nicht?
Auf jeden Fall. Also es ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Jeder muss auch selbst einen Weg finden, wie er erwachsen wird, weil so ein Auslandsjahr, das ist schon eine Nummer. Ich, wie gesagt, habe immer schon die Lust mitgebracht, sowas zu machen. Und es gibt viele auch da draußen, die, glaube ich, gar nicht wissen, dass es für sie vielleicht auch der richtige Weg wäre. Aber es gibt super viele Möglichkeiten, auch anderweitig erwachsen zu werden, sich irgendwo zu beteiligen, einfach mal vielleicht nach der Schule nicht direkt irgendwo in die nächste Schule zu gehen, sondern, also sprich Uni, sondern einfach sich mal ein bisschen die Zeit zu nehmen, was anderes zu machen, was komplett anderes, um seine Komfortbubble zu verlassen, weil dann entdeckt man eben so viele neue Sachen, die einem echt entgegenkommen können, wo man davor vielleicht gar niemals gedacht hätte, dass es einem gefällt und man entdeckt sich neu.
Ist so ein Stück deines Herzens in Argentinien geblieben? Willst du unbedingt nochmal hin?
Ja, auf jeden Fall. Es hat einen großen Teil in meinem Herzen. Es wird auch immer in meinem Herzen bleiben. Alleine die Kultur und ein Stück Kultur werde ich auch immer in Deutschland ausleben. Zum Beispiel das Mate trinken, auch mal ein bisschen Cumbia-Musik hören und so und den Fußball manchmal vielleicht dort mitverfolgen. Aber ja, ich bin natürlich jetzt auch hier mal wieder beschäftigt, ein bisschen anzukommen. Aber es wird trotzdem ein Teil des Herzens auch immer argentinisch sein.
Hier sind selbst heilige Kühe nicht sicher. Mission out of control.
Ja, Niklas, du hast dir gerade Mate-Tee geholt, wie ich sehe. Tim hat erzählt, dass er argentinisches Spanisch gelernt hat. Hast du paraguayisches Spanisch gelernt?
Ja, so ziemlich. Und deswegen, da gibt es so die ganz klare Differenz zwischen dem Castellano, wie es oder Porteño, wie es in Buenos Aires gesprochen wird, und dann das paraguayanische oder das paraguayische Spanisch. Und das ist im Prinzip, in Argentinien spricht man oft ein J oder Doppel-L, so Asha, me llamo Niklas.
Paraguay, wenn ich es richtig erinnere, ist ein Nachbarland von Argentinien. Aber man kennt Paraguay eigentlich gar nicht so sehr, weil Argentinien, da weiß man argentinischer Tango oder Fußball und so weiter. Was zeichnet Paraguay aus?
Oh, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also ich selbst war ja nur als Freiwilliger jetzt ein Jahr dort und Paraguay hat noch so viel mehr, als ich jetzt gesehen habe. Und ich glaube, ganz klassisch ist auch die indigene Bevölkerung, die dort sehr vertreten ist, ist nämlich Guarani. Und Guarani ist die zweite Amtssprache in Paraguay. Und das sprechen auch demnach sehr viele Menschen noch, die teilweise noch indigenische Eltern haben oder Verwandte und irgendwie so noch Wurzeln in der Kultur haben. Und das ist auch ein Teil meines Lebens gewesen, dass mir manche Guarani-Wörter beigebracht wurden und die Leute das so immer noch sprechen und auch mischen mit dem Spanisch, was es natürlich nochmal schwieriger gemacht hat, das überhaupt zu verstehen, wenn man da gerade ankommt und man zwei Sprachen gleichzeitig lernen muss. Aber viele sprechen auch ganz normal einfach Spanisch und diese Mischung hat man dann irgendwann auch mal rausbekommen und verstanden und die Leute auch einfach mal fragen müssen, offen auf die zugehen und fragen, okay, was heißt das jetzt, sagen wir das. Und
wenn du jetzt an Paraguay denkst, was fällt dir da spontan ein?
Die Flagge, ich weiß nicht, dieses Rot, Weiß, Blaue und dann das Paraguay-Spiel und diese Begeisterung. Es ist auch, in ganz Südamerika hast du so eine Fußballbegeisterung, aber auch in Paraguay habe ich es nochmal ganz anders erlebt, weil Paraguay kennt man nicht und Paraguay war auch seit 12 Jahren nicht mehr in der Weltmeisterschaft dabei und man kennt auch nicht viele Spieler aus der Mannschaft und für mich war es so spannend, dann zu erleben, ein Spiel für die Quali, für die WM. Und das war ein Donnerstag in der Woche und wir sind raus mit Freunden, in der Bar haben uns getroffen und dann haben wir alle, wirklich alle zusammen Paraguay geschaut. Und dieses Fieber, dieses Fußballfieber, was die Menschen da einem beigebracht haben oder auch, wo die das so mitgenommen haben, die haben alle so mitgefiebert und es hat so Spaß gemacht. Und glücklicherweise hat Paraguay 2-0 gegen Uruguay gewonnen. Und somit haben wir dann danach dem Spiel in den Straßen gefeiert, die ganze Innenstadt war voll, die Autos am Hupen, alle am Singen und laut wird getanzt, es wird Musik gespielt und wir haben so viel Spaß gehabt. Es war einfach atemberaubend, diese Kulisse zu sehen und mittendrin zu sein unter den ganzen Leuten und mit dem Paraguay-Shirt und dem ganzen Equipment, was man da hat und dann einfach mitzusingen und viel Spaß zu haben und ja, selbst nennen sie sich die Albiroja und wegen ihrer Flagge halt Roja rot und es ist einfach cool gewesen. Ich habe es sehr genossen.
Und wenn du an deinen Dienst denkst, was sind da die Highlights oder was bleibt dir in Erinnerung hauptsächlich?
Es gab eigentlich immer viele Highlights in das ganze Jahr verteilt. Ich glaube, eines der Highlights war das Campamento, das Zeltlager, was wir gemacht hatten mit den Kindern und Jugendlichen. Und da sind wir, weil das deren einziger Urlaub ist, wo die auch mal weiter rauskommen aus ihrer Stadt und überhaupt rauskommen aus ihrem Zuhause. Und das ist wie für die, für uns früher so eine Fahrt in die Berge oder so, wo wir dann mal mit unseren Eltern spazieren waren, so früher als kleine Kinder. Aber für die ist das auch ein sehr großer Teil und da fiebern die immer drauf hin. Und deswegen, dort sind wir dann an einem Fluss gewesen, haben da Unterkünfte gehabt und haben da ein paar Tage verbracht mit denen und Programm gehabt auch, Workshops zu der Arbeit, die in meinem Projekt gemacht wurde. Und das hat einfach Spaß gemacht, mit den ganzen Leuten zusammen zu sein, die auf einer anderen Ebene kennenzulernen und auch mehr freizeitmäßig unterwegs zu sein und die zu begleiten und zu sehen, wie die auch untereinander kommunizieren und auch wieder war Fußball ein sehr großer Teil und das hat auch sehr dazu beigetragen, dass die Gemeinschaft auch so, oder dass man sehr stark zusammengewachsen ist.
Hast du dich verändert in dem Jahr?
Bin immer sehr selbstreflektiert und ich würde auch sagen, es gibt definitiv Menschen, die sich vielleicht noch mehr verändert haben. Aber ich habe für mich persönlich, glaube ich, einige Veränderungen erreicht, die mich für die Zukunft oder die mich in der Zukunft weiterbringen werden. Unter anderem selbstständiger zu sein und sich selbst besser zu organisieren und diese eigene Struktur aufzubauen und einfach mal für sich selbst zu leben und sich selber mehr einzugestehen. Für sich selber auch mehr da zu sein, weil wir das oft vergessen, auf uns selber zu achten und sehr viel für andere Menschen auch da sind. Und ich bin gerne für andere Menschen da und ich liebe es auch unter Leuten zu sein und das einfach zu genießen. Aber manchmal kommt dann die Zeit, wo du auch mehr für dich selber tun musst. Und das habe ich in diesem Jahr getan. Sehr viel Sport gemacht und auch einfach öfter mal Dinge für mich getan. Ich liebe es, in Cafés zu gehen. Das heißt, das habe ich auch oft gemacht. Und in Asunción ist das auch ein großes Highlight, wenn man da dann in die Cafés geht, weil die echt verdammt schön sind und man da eine sehr entspannte Atmosphäre, da auch viele Leute trifft und auch einfach mal entspannt Tagebuch schreiben kann oder mit seinem Laptop da hingehen kann und so ein bisschen seinen Arbeitsalltag aufpäppeln kann.
Kannst du noch mal kurz sagen, was du genau gemacht hast in Paraguay?
Ich war mit dem Projekt Calle Escuela, also übersetzt Straßenschule. Und die haben in Asunción 3 Einsatzstellen, in denen Freiwillige dann ihren Dienst absolvieren. Ich war im Mercado de Abasto und ich habe dort Kinder und Jugendliche betreut und deren Alltag ein bisschen schöner gemacht, beziehungsweise bei den Hausaufgaben unterstützt, die Essensausgabe für die gemacht, weil oft dort Mittagessen war und dann kommen die auch temporär mal und manchmal sind die weg und kommen dann wieder und es war eigentlich so ein Auf und Ab, aber habe immer wieder die gleichen Kinder gesehen und auf die aufgepasst, mit denen einfach gespielt, Aktivitäten geplant, mal Sportfest gemacht oder jetzt ein Malprojekt zum Schluss noch gehabt und das hat mich sehr bereichert und die Arbeit mit Kindern ist etwas Schönes und es ist sehr wichtig, weil Calle Escuela auch sehr viel Wert darauf legt, den Kindern die Rechte beizubringen, die darauf vorzubereiten, wie können sie für sich selber einstehen, ihre eigenen Rechte verteidigen und sind dann unter anderem auch in einzelne Gruppen aufgeteilt, in denen sie sich politisch engagieren und politisches Engagement betreiben und damit ist man auch in Kontakt gekommen und hat die da auch unterstützt und Workshops mit denen gemacht und das war ein sehr großer Teil meiner Arbeit auch.
Die Erfahrung mit diesen Kindern, vielleicht als letzte Frage, als du nach Hause gekommen bist, was erzählst du deinen Verwandten, deinen Freunden, was ist deine Lehre aus diesem Jahr, wenn du überhaupt ein Fazit ziehen möchtest?
Ich glaube, die Dankbarkeit. Also Dankbarkeit für das, was man hat und das, was man erleben darf dort. Das ist einzigartig und für jeden individuell immer ein anderes Erlebnis. Und für mich war es sehr bereichernd und ich habe so viel gelernt darüber, eigentlich mit dem wenigen, was wir haben, einfach dafür dankbar zu sein. Und ich erzähle immer wieder, okay, wir haben das Privileg, in Deutschland zu leben und diese Sicherheit zu haben und diesen Lebensstandard zu führen, weil man doch den Unterschied schon merkt und es ist schadet nicht mal, dankbarer dafür zu sein und zu danken dafür, was man überhaupt im Leben hat, auch für die kleinen Dinge, für jeden kleinen Moment, den man mit der Familie verbringen kann, für jede Kleinigkeit. Muss nichts Materielles sein, sondern einfach die Zeit, die man überhaupt leben darf.
Es war super interessant mit euch Vieren, was ihr so alles erlebt habt. Wenn ich so nachdenke, hätte ich das auch mal tun sollen, als ich noch jung war. Ins Ausland gehen, ein Jahr irgendwo helfen, ganz tief in die Kultur eintauchen. Weil wenn ich so ins Ausland gehe, da bin ich öfters, aber da komme ich halt beruflich hin. Das ist nicht das Gleiche. Toll, dass ihr das gemacht habt und dass ihr uns heute erzählt habt, wie sich das so anfühlt, was ihr so getan habt und was auch ein bisschen doof war. Was wir aber nicht vergessen, ist, dass wir in 2 Wochen wiederkommen mit der nächsten Folge Mission Out of Control. Und wir sind Dirk Freudenthal
und Holger Trocher.
Bis dann. Tschüss.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Mission Out of Control. Der Podcast des Evangelisch-Lutherischen Missionswerks in Niedersachsen. Mit Dirk Freudenthal und Holger Trocher. Jeden zweiten Freitag neu auf allen gängigen Podcast-Portalen.